Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2, Sie hören Reflexe, am Mikrofon Franziska Bethke. Alle reden von Integration, alle finden sie gut, keiner ist dagegen. Aber für die meisten Leute ist auch klar, Integration, das ist Sache der anderen, der Ausländerinnen, der Migranten, der Fremden eben. Die sollen sich bitteschön anpassen und die sollen sich bitteschön an unsere Regeln halten. Mein Gast in dieser Sendung ist Yusuf Yeşiles. Ich begrüße Sie herzlich. Sie sind ein solcher Vorzeigemigrant, der sich an die Regeln gehalten hat. Sie sind vor 20 Jahren aus einem kurdischen Dorf in Anatolien in die Schweiz gekommen. Jetzt leben Sie in Winterthur. Sie sind hier als Schriftsteller und als Filmemacher tätig. Haben Sie in Sachen Integration alles richtig gemacht?
Das glaube ich nicht. Wobei, ich muss auch sagen, manchmal verstehe ich auch diesen Begriff nicht genau, was damit gemeint ist, wenn ich im Land diese politischen Debatten alles mitbekomme, wer was will, dann frage ich mich, ob man genau weiß darunter, was das heißt. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass es für einen Eingewanderten ein Weg zur Selbstständigkeit im Lande nötig ist. Und dafür, wieder aus eigenen Erfahrungen, habe ich gemerkt, dass es die Sprache, also die Landessprache, das A und O ist, wie wir auf Deutsch ausdrücken.
Die Sprache als ganz wichtiger Teil einer Integrationsgeschichte. Gab es neben dem Spracherwerb noch ganz zentrale Momente in diesem Prozess der Integration für Sie selbst?
Ich denke, der Kontakt zu Menschen im Land, also mit Menschen, nicht nur Menschen aus der eigenen Kultur, aus dem eigenen Kulturraum, sondern Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit denen man nicht die Muttersprache, sondern eine Fremdsprache redet. Also hier meine ich eine Landessprache, in unserem Beispiel Deutsch. Dieser Kontakt ist sehr wichtig. Dieser Austausch muss stattfinden. Ohne das denke ich, dass das eine Integration einer Person schwieriger ist.
Das klingt ja eigentlich jetzt auch ganz einfach, die Sprache und der Kontakt, und dann kann eine Integration gelingen. Würden Sie das so bestätigen?
Also für den ersten Moment, das sind die Instrumente, sage ich, für eine richtige Anpassung, für Selbstständigkeit im Lande. Diese zwei Kriterien sind sehr wichtig. Und natürlich darüber hinaus geht es auch die Frage um Akzeptanz. Wenn Sie ja nicht das Gefühl haben, Sie sind in diesem Land akzeptiert und Sie fühlen sich als fremd, Sie werden als fremd angesprochen, das löst bei Ihnen auch ein Gefühl aus, dass Sie beginnen auch ablehnen, diese Kultur hier. Darum denke ich, dass es nicht einseitig ist. Der Prozess ist beidseitig.
Okay, das würde also meiner Einführung zu widersprechen, wo ich gesagt habe, eben viele denken, Integration, das ist die Sache der anderen. Das geht die Hiesigen, die Einheimischen, nichts an.
Doch, es geht sie gut an. Die anderen natürlich, wenn sie keine Landessprache können, zum Beispiel, ich betone immer stark die Sprache, Lernen der Sprache ist ihre Sache. Aber die Rahmen anzubieten oder ihnen die Gelegenheit geben, das Gelernte in der Praxis umzusetzen, ist die Sache des Landes.
Also es braucht auch die Chancen, das anzuwenden, was man sich angeeignet hat.
Natürlich, ich habe viele Leute gesehen, die mit mir im Deutschkurs waren und sie haben immer sich geklagt. Sie haben gesagt, schau, ich lerne, aber ich kann das nicht praktizieren. Ich habe so wenig Kontakt mit Leuten, die Deutsch sprechen.
Wieso ist Ihnen das anders gegangen?
Es sind manchmal Zufälle. Also ich habe versucht, unter die Leute zu kommen. Ich habe immer Interesse gehabt für Bücher, Literatur, für Zeitungen. Ich gehe davon aus und ich bin auch überzeugt, dass wenn man sich bemüht, dass man zu diesen Kontakten kommt. Und die kommen nicht in die Wohnung selbst, die muss man auch suchen.
Yusuf Yeşiles, Sie haben 2006 einen Film gemacht, der heißt Zwischen den Welten und im Untertitel Der lange Weg einer gelungenen Integration. Und Sie erzählen in diesem Dokumentarfilm die Geschichte von Güli Doğan, Sie ist eine Kurdin, sie ist heute 35 Jahre alt und sie kam als 9-jähriges Mädchen in die Schweiz und sie hat eben diesen Integrationsweg auch zurückgelegt. Also sie ist, sie spricht perfektes, breites Zürichdeutsch zum Beispiel. Sie hat einen Job bei der Stadtverwaltung in Winterthur. Sie hat eben auch diese Kontakte, von denen Sie gesprochen haben. Sie ist tatsächlich vorbildlich integriert. Und dann gibt es da eine ganz berührende Szene, in der man dann eben doch auch so die Grenzen dieses ja auch durchaus rationalen Prozesses sieht.
Hast du Sehnsucht?
Ja.
Wonach?
Ich werde immer Sehnsucht haben nach meinem Dorf.
Ist das realistisch?
Also, wie meinst du realistisch?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe manchmal Sehnsüchte und ich, wenn ich hingehe an den Ort, dann sehe ich, das ist nicht realistisch. Das ist einfach. Im Kopf ist ein Bild und das es nicht mehr gibt.
Ja. Ja, ich weiß nicht, weil ich bin so wenig im Dorf. Ich müsste vielleicht mehr gehen, dann würde sich die Sehnsucht auch stillen. Ja. Ich gehe fast nie, weil ich noch kleine Kinder habe.
Ach, einen Beruf hast und
hier ja, deinen Kreis hast. Ja, Verantwortung, Verpflichtung. Ja. Ich kann nicht einfach gehen.
Die strahlende, die schöne und die auch sehr selbstbewusste Güli Doğan fängt in diesem Moment im Film dann eben an zu weinen. Was ist in diesem Moment mit ihr passiert?
Also während der Dreharbeit hat sie mindestens 6 bis 7 Mal geweint. Und zwar immer, wenn das Wort auf das Dorf kam. Das ist ihre Sehnsucht. Und ich glaube, in ihrem Fall ist das Dorf, ihre Beziehung zum Dorf, ist eine nicht ausgelebte Beziehung. Sie ist mit 9 Jahren, wie Sie gesagt haben, rausgeholt worden, in die Fremde ist sie gegangen, wie sie auch heute selbst ausdrückt. Und in dieser Fremde, also in diesem Land, wo sie eine Fremde war, hat sie auch Schwierigkeiten erlebt. Und das sagt sie auch im Film, mit der Schule, keine Freunde, die Heiratsgeschichte, die schwierige erste Heiratsgeschichte. Das alles hat sie in der Fremde erlebt. Für sie ist das Dorf ein Idol. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn sie auch diese schwierigen Seiten des Dorfes gesehen hätte, hätte sie nicht jedes Mal geweint, wenn wir vom Dorf gesprochen hätten. Dann hätte sie auch aus anderer Sicht das Dorf gesehen. Ein Beispiel, ihre Mutter ist ja auch im Film. Wenn wir gefragt haben, ja, wollt ihr mal ins Dorf gehen zu leben? Die Mutter sagte, nein, ich gehe nicht. Ich musste von weit her Wasser holen. Und die Güli sagte, gerne, ich gehe sofort ins Dorf, wenn ich die Möglichkeit hätte.
Das erklärt eigentlich alles.
Ja, genau.
Sie trägt das Bild von dem 9-jährigen Mädchen noch mit sich rum. Und
sie hat die Sicht eines Kindes. Sie hat, das Dorf ist alles schön. Also es gibt nichts Negatives aus dem Dorf für sie.
Ja. Mich hat so das Bild dieser Sehnsucht sehr berührt. Also ohne das dann gleich auch so zu dekonstruieren, sondern dass da in diesem ganz gelungenen Leben, das diese Frau ja hat und auf das sie auch stolz ist und das sie auch wirklich verkörpert, das ist eine wirklich ganz strahlende Person, dass es da dann so diesen Bruch gibt. Erkennen Sie sich mit Ihrer Geschichte und mit Ihren eigenen Sehnsüchten darin auch wieder, dass es dann doch so etwas Abgründiges auch, dass es immer wieder aufplatzt in diesem guten Schweizer Alltag?
Also viele Szenen in diesem Film oder in anderen Filmen haben Parallele zu meiner eigenen Geschichte. Ich durfte 8 bis 9 Jahre nicht in die Türkei gehen wegen Prozessen. Vor unserem Haus gab es einen schwarzen Stein. Also die Mutter hat darauf Käse gemacht und kaum waren 50 Meter in der Nähe dieses Steins, hat dieser Stein gestunken. Und mit den Jahren, in denen ich diesen Stein nicht sehen durfte, hat so eine Sehnsucht nach diesem Stein sich entwickelt, dass ich sogar von diesem Stein geträumt habe. Und das fand ich anormal. Also das ist wirklich nicht realistisch. Ich denke, deshalb steht auch die Frage im Film, ist die Sehnsucht realistisch? Nach Jahren durfte ich ins Dorf und ich ging sofort zu diesem Stein Und habe ich mich gefragt, hat sich gelohnt, Jahre von diesem Stein zu träumen? Und er liegt in drei Teilen, ist ein Stein, nicht mehr.
Und der Geruch, war der so, wie Sie ihn in Erinnerung hatten?
Nein, leider, die Mutter wurde alt, sie hat ihre Herde verkaufen müssen, dann macht sie auch keinen Käse mehr. Also deshalb ist die Sehnsucht nach diesem Stein ist doch geblieben. Ja. Das ist in der Vergangenheit so und das ist eine schöne Erinnerung. Ja.
Sie haben ja diesen Film über Güli Doğan wahrscheinlich nicht zufällig den Titel gegeben, Zwischen den Welten. Mhm. Würden Sie sagen, dass auch jemand, der als Migrantin, als Migrant erfolgreich ist, also erfolgreich im Sinn, wie Sie es beschrieben haben, diese Selbstverantwortung übernimmt und sich ein neues Leben aufbauen kann, dass auch diese Person immer zwischen den Welten bleibt?
Also ich habe für mich so gedacht, als ich den Film machte, es gibt zwei Phasen, zwischen den Welten, in den Welten, also in zwei Welten. Und das zwischen den Welten drückt für mich das Problem aus, wie Güliach das erlebt hat. Es geht auch davon aus, dass sie kommt hierher. Das, was für eine Freundin selbstverständlich ist, zum Beispiel im Schulhof mit Kolleginnen zu spielen, muss sie sich erkämpfen. Ein Kollege des Vaters kommt zu ihr und sagt, du musst nach Hause gehen, du darfst mit den Kindern nicht spielen, was absurd ist aus unserer Sicht. Und in zwei Welten ist für mich doch eine andere Phase, bei der ich mich gerne sehen möchte, dass man in zwei Welten Fuß gefasst hat, dass man quasi diese zwei Identitäten in sich trägt. Und als Schreibender, als Filmemacher ist für mich auch eine Quelle daraus zu erzählen.
Aber in zwei Welten zu leben, das könnte durchaus ein komfortabler Zustand auch sein.
Ich glaube, das ist die Zukunft von der heutigen Menschen. Die Welt ist ja auf Achse, es gibt sehr viele Veränderungen. Es gibt heute schwierig zu sagen, dass eine Person nur eine Identität hat. Die Menschen sind vielsprachig geworden und das ist Zukunft, glaube ich.
Was Sie da als Zukunft beschreiben, das ist ja eigentlich ganz nah. Das ist eigentlich beinahe schon da, zum Beispiel in der Schweiz mit über einem Fünftel der Bevölkerung, die ausländische Wurzeln hat. Warum ist es trotzdem noch so, dass die positiven Bilder zu dieser Zukunft noch nicht wirklich da sind? Wieso ist es so, dass wir keine positiveren Bilder finden für das Potenzial eben auch und die Chance, die diese Durchmischung und diese bunte Bevölkerung bietet?
Also ich habe beobachtet seit Jahren und ich denke, wenn wir die Schweiz als Beispiel nennen, dass die Diskussion um Migration, um Integration in der Schweiz von Problematik ausgeht. Probleme werden betont, beschrieben, werden propagiert von Politik auch. Und wir, die anderen, müssen Stellung nehmen und sagen, hey, das ist nicht nur problematisch, es gibt auch schöne Sachen. Das ist, glaube ich, der erste Grund, warum wir nur Problematik betonen. Ich will nicht sagen, dass es keine Probleme gibt, das möchte ich auch nicht sagen. Ich glaube, auf der anderen Seite spielt der Begriff der Fremde eine große Rolle. Also der Fremde ist immer, nicht nur in der Schweiz, auch in meinem kleinen kurdisch-anatolischen Dorf, ist der Inbegriff von Gefahr, von Bedrohung. Und daher denke ich, dass das auch eine Rolle spielt. Und wenn ich unterwegs bin, sei es im Zug oder im Bus, kommt auch heute noch vor, dass ich als Fremde gehalten werde. Und ich habe für mich so gesehen, dass es zwei Perspektiven gegeben hat. Eine ist meine Perspektive von innen gegen außen. Ich fühle mich als einer von hier. Ich kenne mich auch so, dass ich mich bewegen kann. Und die andere Perspektive, die außen gegen innen auf mich. Und da werde ich oft als ein fremder Mann gesehen. Und es kommt vor, in Winterthur zum Beispiel in einem Café spricht mich ein Mann an und der spricht mich in vier Sprachen an. Aber nicht auf Deutsch, Englisch, Französisch, ja, sogar Serbokroatisch. Und für ihn, ich bin ein Fremd, aber ich bin ein Winterthurer.
Es gibt ja noch einen zweiten Film von Ihnen, den wir auch mit ins Spiel bringen können. Das ist Ihr neuester Film, der heißt Musikliebe und porträtiert
drei Musikerinnen und zwei Musikerinnen, einen Musiker, die in ihrem Herkunftsland jeweils eine Karriere hatten, die da in einem gewissen Sinn sogar berühmt waren und die jetzt hier in der Schweiz neu Fuß fassen mit ihrer Musik, aber eben auch sonst mit ihrem ganzen Leben. Und da gibt es, weil Sie vorhin von Zug sprachen, gibt es eine eindrückliche Sequenz mit Samir Essabi, einem Musiker marokkanischer Herkunft, der in Bernbiet verheiratet ist und dort lebt und auch arbeitet, natürlich nicht als Musiker, sondern er arbeitet heute als Mitarbeiter von einem Bettengeschäft und er liefert da Matratzen aus und Bettgestelle. Und er beschreibt Erfahrungen, die er gemacht hat, eben zum Beispiel beim Zugfahren.
Meine Farbe kann ich leider nicht in ein spezielles Solarium gehen, dass ich weiß wurde, das kann ich nicht. Ich bin, wie ich bin, trotz meines Schweizer Pass, das sieht niemand, aber ja, warum nicht eine gruselige Schweizer auch mal. Manchmal passieren Sachen, wo hat mir wahnsinnig gestochen. Du sitzt in einem Zug, du hast drei andere Plätze, die frei sind, da sitzt keiner neben dir, weil du bist das andere Farbe. Dann musst du das auch schlucken.
Mir ist es noch wichtig, diesem Diktum, dass Integration eben Sache der Ausländer ist, noch ein bisschen mehr entgegenzuhalten. Die Frage ist ja auch, ob die Schweizer Gesellschaft in der Form, wie sie sich heute mit dem Thema auseinandersetzt, überhaupt anschlussfähig ist an die ausländische Bevölkerung. Also es gibt heute ja das, was man beinahe schon Integrationsindustrie nennt. Also es gibt diese Kurse, es gibt all diese Bemühungen, vor allem auch der Städte, da was anzubieten. Aber die Frage bleibt ja, was machen die Leute, wenn sie aus diesen ganzen Kursen rauskommen? Ist die Schweizer Gesellschaft wirklich parat für Sie? Wie erleben Sie das, Josef Jeschiles?
Also ich habe die Gesellschaft eigentlich aus meiner Sicht wirklich positiv in dem Sinne erlebt. Also die Leute sind im ersten Moment scheu, ängstlich und sie lehnen ab, geben sie auch das durch. So. Aber sobald man in Kontakt kommt, sind die Leute sehr freundlich, also sie nehmen es auf. Aber in der Schweiz ist das allgemein so, dass auch die Schweizer, Schweizerinnen untereinander selbst kontaktscheu sind. Und wenn noch ein Fremder ins Spiel kommt, das wird noch stärker. Etwas hat mich immer erstaunt, im 1-zu-1-Kontakt zu Schweizer, Schweizern, auch bei Menschen in den Dörfern, wenn man die erste Hürde überwunden ist, geht es ganz gut mit den Leuten. Und man wird respektiert, man wird freundlich behandelt. Aber auf der anderen Seite, die Leute, wenn von Ausländern, als Gruppe von Ausländern, von Fremden, vor allem von Asylanten aus dem islamischen Raum gesprochen wird, sind die Leute total dagegen. Es ist ein Phänomen, wenn sie sehen in einem Dorf, das 2000 Einwohner hat, dieses Dorf bestimmt, 80% von diesen Leuten befürworten eine SVP-Initiative, Asylverschärfung. Und in diesem Dorf wurde für eine Asylbewerberfamilie eine Petition gemacht und etwa 1200 Leute haben das unterschrieben. Das zeigt mir schon, dass man die Person, die einzelne Person versteht, sich in ihre Lage nicht versetzt, aber versteht. Aber wenn sie mit gleichen Leuten, wie sie als Gruppe auftreten, total dagegen ist.
Die Forderung nach Integration, die heute eben auf dem Tisch liegt und vielleicht auch erstmals so breit diskutiert wird, die hat ja auch ganz pragmatische Gründe, ökonomische Gründe. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass Migrantinnen und Migranten weniger gute Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, dass sie sehr viel häufiger arbeitslos sind. Viele haben, auch jüngere Leute, keine wirklich guten beruflichen Ausbildungen oder schaffen es heute eben nicht, in eine Lehrstelle zu kommen oder eine weiterführende Schule zu besuchen. Und daraus resultiert dann eben auch, dass das Armutsrisiko für die Ausländerinnen und Ausländer sehr viel höher ist als für die Schweizerinnen und Schweizer. Haben Sie das Gefühl, wenn man so über diese schwierigen kulturellen Hintergründe und Verhaltensmuster spricht, dass am Schluss diese ökonomischen Gründe eigentlich so die überzeugendsten sind, die für die Integration sprechen?
Also ich habe gemerkt wirklich, dass das Problem erstmal immer, dass Diskussion vom Problem kommt. Und im Kanton Zürich habe ich letztens das gelesen, dass es 160.000 Menschen, nicht Schweizer Bürger, arbeiten. Und Sie können sich vorstellen, wie viel Steuer diese Menschen zahlen. Und diese Menschen beziehen weder Sozialhilfe, sie sind auch irgendwie delinquent, wie man das Wort nennt. Darum denke ich, dass man sich jetzt fixiert hat auf die Problematik, auf die problemmachenden Emigranten, aber die anderen Aspekte gehen verloren. Und
wie könnten Sie sich das denn vorstellen, wenn Sie sagen, eben nicht nur von den Ängsten, den Bedrohungen, den Problematiken, den Konflikten ausgehen, sondern von dem, was eben auch Positives geleistet wird, ganz selbstverständlich? Wie könnte das aussehen? Also,
manchmal komme ich mit den Leuten in Diskussion und erstmal zum Beispiel, ich kenne eine ganz liebenswürdige Schweizerin, eine ältere Frau. Vor 13 Jahren hat sie mir gesagt, sie hat einen Mann gesehen, der hat seinen Abfall von zu Hause offenbar in einen öffentlichen Abfalleimer gebracht. Und dann, wenn wir von der Nation dieses Mannes sprechen, dann erzählt sie immer, weißt du, diese hat das gemacht. Oder? Und ich sage sie ihr immer, schau, sehe nicht nur das, sehe auch die Erfahrung mit mir, mit anderen, mit der Krankenschwester im Spital, sehe die Erfahrung an der Kasse in Mikros, sehe die Erfahrung von dem, was du sonst liest. Ich glaube, es braucht eine andere Sensibilität. Man muss Vorurteile abbauen. Und dafür braucht es sich breitseitig zu informieren, nicht einseitig zu denken. Ich gehe wieder von meinen Erfahrungen aus. Die Ablehnung von einem Mensch kommt, wird ja in einer Situation, wird es beginnen. Und diese Situation ist sehr entscheidend. In diesem Film spricht Sandy Burri von einem gekochten Schafskopf. Und ich denke, wenn ihre Liebe zu Güli nicht gegeben hätte, und hätte sie damals sich entschieden, nicht mehr mit dieser Familie zu tun zu haben.
Weil sie das einfach so geekelt hat.
Das ist ein sehr wichtiger Moment, denke ich. Das habe ich auch selbst erlebt, dass ich bei den Schweizern eingeladen war und dass zum Beispiel beim Weihnachtsessen irgendein Verhalten war, was in meiner Kultur eine große Schande ist. Und in dem Moment fragt man sich.
Aber zum Beispiel, können Sie das...
Zum Beispiel, dass die Person, also es ist ein schlimmes Beispiel, das furzt, sagen wir, ja. Oder? Und das ist ja in meiner Kultur ist eine Schande. Und in dem Moment fragst du dich, also will ich mit dieser Kultur zu tun haben, will ich nicht. Und da legst du wirklich das auf die Waage, ja.
Finden Sie es denn in dem Zusammenhang richtig, dass jetzt in gewissen Kantonen mehr Druck aufgesetzt wird, dass diese Integrationsvereinbarungen getroffen werden zwischen dem Staat und den ausländischen Leuten und dass sie diese Vereinbarung eben, und dazu gehört der Spracherwerb ja ganz zentral, dann auch einhalten müssen und wer es nicht tut, der muss mit Sanktionen rechnen. Ist dieser Druck korrekt?
Also ich finde richtig, dass man von Anfang an, wenn die Leute hierher kommen, sie quasi motiviert, sie auch verpflichtet, ich habe nicht gegen Verpflichtung in dieser Frage, die Sprache zu lernen. Aber die Drohung, wenn du nicht lernst, ich werde dich nach Hause schicken, und das ist für mich so, klingt wie Damoklesschwert. Und das, diese Härte gefällt mir nicht. Ich denke, man muss sehen, eine Sprache lernen ist anders, wenn man extra nach England geht, zum Beispiel einen Sprachaufenthalt macht für das, und die Person, die geflüchtet ist hierher, hat einen anderen Zugang zum Lernen. Das muss man gut betrachten.
Was würden Sie denn sagen, wenn der Zwang nicht das richtige Mittel ist? Wie sollte man mit solchen Menschen umgehen?
Also ich finde, ist richtig, dass man diese Leute entdeckt hat, dass man mit ihnen Kontakt tritt. Auch wenn gar nichts passiert, dieser Kontakt gibt den Leuten etwas. Und das ist ein Fenster für sie auch. Ich will nicht in Frage stellen, dass es die Verpflichtung falsch ist, aber einfach diese Drohung, wir werden euch zurückschicken, löst bei den vielen Leuten, also wie ich höre, psychische Kränkungen aus. Und dadurch versteht man auch, also wir werden nicht akzeptiert. Also ich würde sagen, ja, vielleicht kann man ja eine Verbilligung bei der Krankenkasse anbieten, oder? Leute, die etwas mehr lernen, dann müssen sie auch etwas mehr Geschenke bekommen. Also das ist auch eine Meinung, oder? Ich denke, die Menschen, die hierher kommen, sollen das Gefühl haben, auch sich entscheiden dafür, wir leben hier, wir werden hier leben und wir werden akzeptiert und wir werden auch wahrgenommen.
Also fordern und fördern ist ja jetzt so das Schlagwort, unter dem diese Integrationsbemühungen laufen. Finden Sie, dass das aufgeht, diese Rechnung? Also gefordert wird bestimmt eine ganze Menge, aber wird auch gefördert? Hat jemand, der in der Schweiz mit einem ausländischen Namen was werden will, hat diese Person eine reale Chance?
Ich denke, in Worten sagt man, man hat reale Chancen, aber die Realität ist leider anders. Und Leute mit fremden Namen, mit türkisch klingenden, mit Namen, die mit Itch enden, haben große Nachteile. Und dafür muss es auch in der Bevölkerung eine Akzeptanz stattfinden. Und das kann man nicht per Mausklick machen, befehlen. Und dafür brauchen die Menschen einen Prozess mitzumachen. Und dieser Prozess ist im Laufen. Heute, also auch unsere Diskussion, findet im Schatten statt, im Schatten der Migration der 90er Jahre. Es kamen sehr viele Menschen aus Kurdistan, aus der Türkei wegen Krieg, wegen Menschenrechtsverletzungen, aus Balkan, aus Kosovo, Serbien, Kroatien. Und Tausende sind innerhalb von wenigen hierher gekommen. Und hier sind wir konfrontiert mit Zehntausenden Kindern von ihnen, die alle gleich weit sind. Ich denke, die Überforderung ist das. Und das hoffe ich, dass es auch einmalig bleibt, dass das in 5, 6 Jahren, 10 Jahren, dass die Situation anders ist. Man kann ruhig sagen, die Schweiz hat diese Migration nicht verdaut.
Sehen Sie eine Chance, dass die Schweiz das noch nachholt?
Ich denke schon, man macht ja dafür vieles und ich hoffe es ja. Das kann auch kein Wahrsager. Für mich, es läuft parallel. Die eine ist die Schweiz. Es sind nicht wenige Menschen, die Migration wahrnehmen, die heutige Welt wahrnehmen und dementsprechend sich auch einrichten. Andererseits die andere, die sich abkapselt gegenüber den Fremden, vor allem gegenüber den Leuten, die aus islamischem Raum kommen. Und diese Entwicklungen sind parallel. Und welche die Oberhand haben wird, werden wir sehen.
Sophie Egelöz, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Ich möchte die Sendung beenden mit einem Hinweis darauf, dass Ihr neuester Film Musikliebe im Rahmen der SRG Integrationswoche am Sonntagabend um 22.50 Uhr auf SF1 ausgestrahlt wird. So viel in Reflexe für heute. Sie hörten eine Sendung von Franziska Bethke. Morgen geht es hier um die Utopie. Utopie, nein, doch, ja. Mein Kollege Heini Vogler setzt sich im Rahmen des 40. Jubiläums von 1968 mit der Wiedergeburt einer alten Dimension auseinander.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.